Magnifizenz, hochverehrte Frau Präsidentin, hochverehrte Angehörige, sehr geehrte Damen und Herren. Nach kurzem Gruß und festem Händedruck bat er, Hans Scholl, mich ihm zwei Bibelabschnitte vorzulesen. Das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13 und den 90. Psalm. Beide Geschwister baten um den Empfang des Altarsakramentes. Ohne eine Träne zu vergießen, feierte auch sie, Sophie Scholl, andachtsvoll das heilige Abendmahl, bis der Wächter an die Zellentür pochte und sie hinausgeführt wurde. Das berichtet Pfarrer Karl Alt, der damalige evangelische Gefängnisseelsorger in Stadelheim. Er berichtet von dem bitteren Tag, an dem die Geschwister Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst hingerichtet wurden. Herzzerreißend der kurze Dialog, die Abschiedsworte zwischen Mutter und Tochter nach dem Todesurteil. Gelt, Sophie, Jesus, ja, aber du auch. Die Briefe von Christoph Probst aus der Gefängniszelle durften Mutter und Schwester nur in Gegenwart eines Gestapo-Beamten lesen, ohne dass sie ihnen ausgehändigt wurden. Aus der Erinnerung sind die Worte von Christoph Probst an seine Mutter aufgezeichnet. Ich danke dir, dass du mir das Leben gegeben hast. Er fährt fort, wenn ich es recht bedenke, so war es ein einziger Weg zu Gott. Seid nicht traurig, dass ich das letzte Stück nun überspringe. Bald bin ich noch viel näher bei euch als sonst. Ich werde euch dereinst einen herrlichen Empfang bereiten. Zum Gedenken an die Ermordeten in tiefer Verneigung vor ihrer Zivilcourage und ihrem Gottvertrauen, mit dem sie dem Nazi-Verbrecherregime tapfer und unerschütterlich Widerstand geleistet haben, sind wir heute Abend hier. Erinnern heißt handeln, sagte Charlotte Knobloch bei der Gedächtnisveranstaltung für die Weiße Rose hier in der Universität im Januar vor 6 Jahren. Ich spreche heute sehr bewusst als eine Vertreterin der evangelischen Kirche. Auch die Kirche hat damals bis auf wenige Ausnahmen versagt. Sie hat sich dem Naziterror nicht in den Weg gestellt. Sie hat sich vor allen Dingen um sich selber gesorgt. Die Erinnerung an die Weiße Rose hilft, aus dieser Schuld zu lernen. Es ist eine Erinnerung, die uns mit Vergangenheit, mit Gegenwart und Zukunft konfrontiert. Nie wieder dürfen Christen Menschen dulden, wenn Leben und Menschenwürde mit Füßen getreten werden. Nie wieder dürfen wir tatenlos mit ansehen, wenn Rassismus, Antisemitismus und fanatischer Nationalismus Freiheit und Frieden bedrohen. Hans Scholl hat 1942 unter dem Eindruck der Beerdigung eines russischen Soldaten an der Ostfront in ein Tagebuch geschrieben: Wenn Christus nicht gelebt hätte und nicht gestorben wäre, gäbe es wirklich gar keinen Ausweg. Dann müsste man mit dem Kopf gegen die nächste Mauer rennen und sich den Schädel zertrümmern. So aber nicht. Und Christoph Probst schreibt aus der Haft an seine Schwester: Ich sterbe ganz ohne Hassgefühle. Vergiss nie, dass das Leben nichts ist als ein Wachsen in der Liebe und ein Vorbereiten auf die Ewigkeit. Die Christenpflicht zum Widerstand gegen Unmenschlichkeit und Barbarei, wie sie sich bei den Nationalsozialisten zeigte und zeigt, hat ihre Wurzel im Vertrauen auf einen Gott, der nicht allein das Leiden mit seinen Menschen teilt, sondern ihnen das Leben hier schon und in Ewigkeit schenken will. Worum es immer und immer wieder geht in der Frage danach, wann Widerstand geleistet werden musste und muss, ist die Frage der Menschlichkeit. Der Philosoph Hegel hat einmal sinngemäß gesagt, dass man die Würde desjenigen verletzt, mit dem man fertig sei, den man also abgeschrieben, als uninteressant, ja, als unwert betrachtet. Dann, so Hegel, tritt man die Wurzel der Humanität mit Füßen. Sobald man ein menschliches Angesicht erkennt und es wahrnimmt, muss die Achtung beginnen. Eine Freundin, Sophie Scholz, mit der sie sich nach dem Abitur im Frühling 1940 am evangelischen Fröbel-Seminar Ulm-Söflingen zur Kindergärtnerinnenausbildung angemeldet hat, schreibt: Wie ihre Mutter hatte sie eine leise Stimme, wirkte zuweilen fast sanft, konnte aber auch wie früher in ihrer burschikosen Phase knabenhaft, keck und übermütig sein. Sie war geradlinig, offen und ehrlich, manchmal leicht ironisch, verschwiegen in ihren privaten Angelegenheiten. Auffallend war ihre elementare Naturliebe, ihre einfache Freude an den großen Gaben der Natur, an warmen Sonnenstrahlen, an einer Wiese voller Blumen, an Kindern am Wandern durch Feld und Auen. Aus dieser Empfänglichkeit heraus entstanden religiöse Fragen, entstand Verantwortungsgefühl und Furcht, Timor Dei, und ihre großartige Unbedingtheit, die mich fesselte. Und Leipels Freundin Marie-Louise Schulze-Jahn beschreibt in ihren Erinnerungen den ersten gemeinsamen Spaziergang im Englischen Garten im Frühjahr 1942. Wir genossen den Blick vom Monopteros in einen sanftroten Abendhimmel und tauschten dabei die ersten Zärtlichkeiten aus. Und dabei blieb es nicht. Sie sagt, wir nutzten wirklich jede freie Minute, was unter anderem zur Folge hatte, dass wir häufig unsere Untermietzimmer wechseln mussten. Denn es galt ja strikt die Regel, dass Herrenbesuch bis spätestens 22 Uhr fortzuschicken war. An diese Regel haben wir uns natürlich nie gehalten. Wir fanden das ständige Umziehen recht amüsant. Ecce homo. Seht, was für Menschen. Als Hans Leipelt verhaftet wurde, erlebt sie das so. Und ich erfuhr dann zwischendurch im Institut von der Verhaftung von Hans und habe dann gewartet. Ist ja klar, dass ich dann dran komme. Ein Freund von uns wollte mich noch in die Schweiz bringen. Den Hans lasse ich da und büchse aus. Finden Sie das fein? Da habe ich wirklich gewartet. Und die kamen dann auch ins Institut, wie man sich die Gestapo vorstellt, mit schwarzem Schlapphut, schwarzem Ledermantel, unnahbarem Gesicht, genau wie im Film. Es bricht einem das Herz, dass Fritz Hartnagel, Offizier der Wehrmacht im Kessel von Stalingrad eingeschlossen, im Lazarett Sophie Scholz letzten Brief erhält. Als er ihn liest, ist das Todesurteil gegen sie bereits vollstreckt. 37 hatte die Freundschaft, die Liebe zwischen der 16-jährigen Schülerin und dem jungen Leutnant begonnen. Sophie schreibt: Mein lieber Fritz, gestern habe ich einen wunderbaren blühenden Stock gekauft. Er steht vor mir am Schreibtisch am hellen Fenster, seine graziösen Ranken über und über mit zarten lila Blüten besetzt, schweben vor und über mir. Er ist meinen Augen, meinem Herzen eine rechte Freude und ich wünschte mir nur, dass du kommst, bevor er verblüht ist. Wann wirst du nur kommen? Meine ersten Briefe werden dich wohl kaum erreichen, sie waren falsch adressiert. Und ob diese dürftige Adresse genügt, doch muss ich erwarten, bis zuerst du mir schreibst. Seht doch, was für Menschen. Und wer meint, der Neonazi-Wahn heute sei bloß so etwas wie die Angelegenheit unterprivilegierter Schichten, der irrt. In Wahrheit sind die Klischees und Vorurteile, derer sich die rechten Rädelsführer bedienen, heute wie damals oft in der besseren Gesellschaft anzutreffen. Aber Menschenverachtung ist nicht salonfähig Und sie darf es auch nie werden. Wir brauchen jeden Tag Mut zum klaren Widerspruch, wo immer die widerlichen Stereotypen des Hasses und der Menschenverachtung verwendet werden. Es ist notwendig, natürlich, dass Polizei und Justiz mit aller rechtsstaatlichen Härte für den Schutz unserer Demokratie sorgen. Notwendig, dass Politikerinnen und Politiker sich klar abgrenzen gegenüber denen, die sich weigern, aus der Geschichte zu lernen. Ebenso notwendig ist die Einsicht, dass keiner von uns, wie wir hier sitzen und stehen, die eigene Verantwortung delegieren kann. Jeder Bürger, jede Bürgerin ist mitverantwortlich dafür, dass Menschen wie die, deren Stimme wir eben gehört haben, dass die demokratischen Grundrechte geachtet und geschützt werden. Im 4. Flugblatt der Weißen Rose heißt es: Hat dir Gott nicht selbst die Kraft und den Mut gegeben, zu kämpfen? Wir müssen das Böse dort angreifen, wo es am mächtigsten ist. Und es ist am mächtigsten in der Macht Hitlers. Diese Einsicht lehrt uns heute auch, Respekt vor klugen, jungen Menschen zu haben, die in der Weißen Rose es vermochten, ihre Augen und Ohren offen zu halten und vor allen Dingen ihr Herz aufzuschließen für die Wahrheit. In einem kleinen Münchner Filmmagazin hieß es in der Besprechung eines neueren Sophie-Scholl-Filmes: Es geht um Angst, Einsamkeit und Tod, aber auch um Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Und der Autor schrieb weiter, also eigentlich irgendwie um ganz prinzipielle moralische Grundsätze, die ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Wenn man auch noch das Wort Glaube hinzufügt, was ebenfalls mega out ist, wird es manchen richtig unangenehm. Ein Teil des Zeitgeistes ist damit trefflich analysiert, aber nur ein Teil. Das zeigt die Besprechung selbst, die am Schluss allen obercoolen Kids und sämtlichen abgebrühten Kulturfuzzis wünscht, dass sie zum Denken kommen über das ganze prinzipielle Zeugs wie Leben, Mut, Glaube und Menschlichkeit. Sehr gut zu lesen, diese Rezension, auch wenn die saloppe Sprache nicht die meine, wohl auch nicht unbedingt die ihre ist. Vor 69 Jahren war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die KZs wurden befreit. Nach Jahren unvorstellbarer deutsch-nationalsozialistischer Grausamkeit. Und die evangelische Kirche musste ebenfalls und wollte zum Glück auch bekennen: Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Das, was jetzt gelegentlich mega out erscheint, hätte es damals dringend gebraucht. Und ein Blick auf die Gegenwart zeigt, dass passioniert gelebtes Engagement auch heute vonnöten ist, um das heulende Elend und die haarsträubende Ungerechtigkeit in dieser Welt wenigstens anzupacken, um mit menschlichen und sozialen Problemen ansatzweise fertig zu werden. Gleich abschminken sollten wir uns das Bild eines Gutmenschen, der sofort und souverän weiß, was zu tun oder zu lassen ist. Einsatz für andere hat etwas mit Reifen zu tun, mit Erwachsenwerden. Und das dauert. Dieser Prozess muss immer und immer wieder durchlaufen werden. Für mich als Theologin und als solche bin ich ja auch eingeladen, ist ein Wort aus dem Alten Testament, das wir ja mit unseren jüdischen Geschwistern teilen, wichtig. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist höchst politisch. Micha war eigentlich Bauer und Viehzüchter. Er ist als Staatsbürger gegen Betrug und Korruption zu Felde gezogen. Natürlich waren die Lebensverhältnisse in Judäa vor 2700 Jahren andere als unsere. Aber der Prophet hat grundsätzliche Fragen benannt, die weder im sogenannten Dritten Reich noch bei uns, wenn auch in anderer Weise, an Aktualität eingebüßt haben. Die Frage nach der Kluft zwischen Arm und Reich, die Frage nach Gerechtigkeit im Land, in der Welt, die Frage nach Frieden zwischen den Völkern. Soziale Probleme sind nur zu begreifen, wenn man versteht, dahinter stehen geistige und kulturelle Defizite. Positiv gesagt, politisches Handeln, auch der Widerstand, braucht Gewissen. Gewissen, wie es die weiße Rose gezeigt hat. Wir sollen uns mit einem hellwachen Geist und offenem Herzen für Menschen engagieren, die uns hierzulande und weltweit anvertraut sind. Wenn etwa ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland unter 18 Jahren in Armut lebt, dann ist das einfach ein Skandal, den wir immer wieder laut beim Namen nennen und gegen den wir etwas unternehmen müssen. Arbeitslosigkeit, Armutsrisiko im Alter oder bei Kinderreichtum, das treibt Menschen auch heute in die Arme von ideologischen Rattenfängern. Wir haben in Wort und Tat auf das Recht auf Leben zu achten, es notfalls widerständig und energisch einzuklagen. Die Weiße Rose hat es vorgelebt, wie Dietrich Bonhoeffer auch. Er ist am Morgen des 9. April 1945 nach 2 Jahren Haft zusammen mit anderen Widerstandskämpfern im KZ Flossenbürg erhängt worden. Ein britischer Geheimdienstoffizier, Payne Best, der mit ihm im KZ Buchenwald war, rühmte Bonhoeffer als one of the very few men that I ever have met and to whom his God was real and ever close to him. Auch die Erinnerung an Bonhoeffer macht klar, dass Beten und Tun des Gerechten im privaten Christsein und als Wahrnehmung der politischen Verantwortung heutzutage untrennbar zusammengehören. Karl Friedrich von Weizsäcker hat Bonhoeffers Lebensweg eine Reise zur Wirklichkeit genannt. Bonhoeffer konnte sie antreten, weil er nicht gefangen war in der nationalistischen und konfessionalistischen Engstirnigkeit seiner Zeit. Bonhoeffer hält nichts von Radikalismus, weil der immer eine letzte, abschließende, eben radikale Lösung für alles will. Er hält nichts von ständigen, faulen Kompromissen, weil die das Letzte, den Willen zum Leben und die Menschenwürde, nicht ernst genug nehmen. Bonhoeffers Elternhaus war aufgeklärt tolerant, geprägt von einem selbstverständlichen Beten und Bibellesen, Naturwissenschaften, Philosophie, Literatur, Kultur, Kunst galten bei ihm zu Hause ganz viel. Bonhoeffer war in Rom, auf Sizilien, in Tripolis und in der libyschen Wüste. Er studierte in New York, arbeitete in Barcelona und London. Er machte wie die Mitglieder der Weißen Rose bewusst, und er macht es auch noch heute, dass wir die Freiheit zur Verantwortung haben, dass Verantwortung immer auch Wagnis bedeutet und dass zu ihr notfalls die Bereitschaft gehört, Schuld auf sich zu nehmen. Gedenke dies, der Feind höhnte dich. Dieser Vers aus dem 74. Psalm ist eingraviert auf dem Gedenkstein in der Herzog-Max-Straße, ein paar Schritte vom Lehmbachplatz entfernt. Hier stand bis zum Juli 38 die Hauptsynagoge Münchens im Stil einer Schwester der evangelischen Lukaskirche, vom selben Architekten erbaut. Sie wurde von den Nazis 5 Monate vor den Novemberpogromen abgerissen, wie auch die Vorgängerin der Matthäuskirche dem Nazi-Wahn weichen musste. Zerstörung von Gotteshäusern als zynische Probe, wie viel Protest sich in der Bevölkerung gegen die Präsentation des braunen Charakters erheben würde. Vernichtung von Gebäuden als Vorbotin brutalster Gewalt gegen Menschen. Die Mitglieder der Weißen Rose haben dieses System klar durchschaut. Wir gedenken ihrer. Gedenke. Ohne Gedenken wären wir geschichtsvergessen, hätten keine Vergangenheit und damit keinen Sinn für unsere Gegenwart, geschweige denn einen angemessenen Blick für die Zukunft. Erinnerung ist unendlich schmerzlich. Erinnerung an die Menschen, die damals Opfer der Gewalt wurden. Erinnerung an die gewaltige Schuld, die damals in unserem Land geschah und die auch Christinnen und Christen auf sich geladen haben. Das Vaterland der Juden und Jüdinnen wurde zum Land ihrer Mörder. Von wenigen evangelischen Gemeinden gibt es Zeugnis davon, dass man sich schützend vor Bedrohte und Verfolgte gestellt hat. Man muss lange suchen, bis man ganz vereinzelt klare oder wenigstens vorsichtige Worte des Protestes in Gottesdiensten findet. Wer diese Tatsachen benennt, findet selbst heute nicht nur Zustimmung. Manchmal wird gesagt, was hätte man denn tun können? Und es wird unterstellt, dass diejenigen, die sich heute der damaligen Schuld bewusst sind, für moralisch besser halten. Was für ein fataler, folgenreicher Irrtum. Denn nur nachdenkliche Erinnerung hilft, aus himmelschreiendem Unrecht aus Schuld zu lernen. Wissen und Erinnerung sind dasselbe. Und wir wissen es doch. Die Nazis brachten Juden, Sinti, Roma, Kommunisten, Sozialisten, Homosexuelle, Bibelforscher, Zeugen Jehovas um. Sie ermordeten, wer sich ihrem Fanatismus nicht unterordnete. Immer also gilt es, auch heute zu widerstehen, wenn, wer auch immer, von anderen verlangt, bedingungslos zu gehorchen, ohne auf den eigenen Kopf und das eigene Herz hören zu dürfen. Die Christenpflicht zum Widerstand gegen Provokation und Einschüchterung, gegen Unmenschlichkeit und Barbarei, wie sie sich bei den Nazis zeigte und zeigt, hat tatsächlich, Sie gestatten das der Theologin zu sagen, wirklich ihre Wurzel im Vertrauen auf einen Gott, der Menschen das Leben schenkt, das unantastbar ist. Gedenke, es gibt einfach keinen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Es ist notwendig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, ja, wir sind unseres Bruders Hüter und Hüterinnen, auch die, die auf die Schwester zu achten haben. Wir haben die Aufgabe, andere in unsere Obhut zu nehmen, sie eigenständige Individuen sein zu lassen, statt sie gleichschalten zu wollen. Hetzartikel, Drohbriefe, Schmierereien auf jüdischen Grabsteinen, Gewalttaten, alles Angriffe auf unser Gemeinwesen. Und wie notwendig Achtsamkeit ist, zeigen die NSU-Morde. 4 Männer und eine Frau werden beschuldigt, diese Terrororganisation begründet oder unterstützt zu haben. 10 Menschen sollen ihnen zum Opfer gefallen sein. In München, der 38 Jahre alte muslimische Gemüsehändler Habil Kilic, der am 29.08.2001 in seinem Geschäft in der Bad Schachner Straße erschossen wurde und der griechisch-orthodoxe Theodoros Bulgaridis, Betreiber eines Schlüsseldienstes, der am 15.06.2005 in seinem Laden in der Trappentreustraße durch mehrere Schüsse starb. Im November des letzten Jahres, genau einen Tag vor dem Gedenken an die sogenannte Reichspogromnacht vor 75 Jahren, hat diese Stadtgesellschaft in großer, unmissverständlicher Einmütigkeit Gedenktafeln an den Orten des Verbrechens enthüllt. Erinnerung an ganz kostbares Menschenleben. Der Widerspruch auch gegen die heutigen Barbaren verlangt solche Übereinkunft, auch zwischen den Religionen. Und ich sage es wieder und wieder, wir haben endlich eine Synagoge im Herzen der Stadt. Sie ist unser Schmuckstück. Und es ist alles andere als selbstverständlich, dass Jüdinnen und Juden nach 1945 den Mut und die Kraft fanden, wieder in Deutschland leben zu wollen. Das ist ein unverdientes Geschenk an unser Land. Und es ist ein Geschenk der Hoffnung darauf, dass niemals mehr vergessen wird, wohin Totalitarismus und Rassenwahn geführt haben. Es ist ein Segen, dass Juden und Jüdinnen uns allen, ob wir gläubige Menschen sind oder nicht, die Chance geben, mit ihnen in der Würde des Unterschiedes und der Freude der Gemeinsamkeiten zu leben und zu lachen, zu klagen und zu feiern. Es ist ein Geschenk, dass sie uns vertrauen, dass wir gemeinsam Zukunft in unserem Land haben. Wir erinnern uns, damit wir uns unserer Verantwortung bewusst werden. Unsere Geschichte verlangt immer wieder neu nach Auseinandersetzung und nach Deutung. Denn wer das Gedächtnis verliert, ja, er verliert die Orientierung. Wir müssen uns erinnern an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, auch an die des Ersten, an dessen Ausbruch wir heuer gedenken. Wir müssen uns erinnern an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, denn der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Wir erinnern uns, damit dem Unrecht, das den Opfern zugefügt wurde, nicht auch noch die Auslöschung des Gedächtnisses folgt. Das Unrecht, durch das sie ihr Leben verloren, soll nicht durch dumpfe Vergessenheit späte Triumphe feiern. Wir erinnern uns, denn Erinnerung vertreibt den falschen Schein der Selbstverständlichkeit. Sie macht Dankbarkeit, dankbar für das Erreichte, für das in unserem Land demokratisch Erreichte und mahnt zugleich, die Chancen, die wir haben, nicht leichtfertig zu verspielen. Hans Leipelt schreibt an seine Schwester: Und doch, Liebes, bleibst du nicht allein zurück, abgesehen davon, dass ich gute Menschen weiß, die nach dem Kriege ihr Möglichstes tun werden, bleibst du in der Hand Gottes zurück, in der ich dich getrost lasse. Dieses Zutrauen zu ihm dürfen, ja, müssen wir haben, auch wenn wir seine Wege einmal nicht verstehen und vielleicht sogar hart finden. Ich fühle im wahrsten Sinne des Wortes göttliche Ruhe in mir und sterbe ohne Angst. Auch dich bitte ich nun zum Schluss. Du möchtest mir meine häufige Lieblosigkeit gegen dich, mein Egoismus, vor allem meinen maßlosen Mangel an Selbstbeherrschung vergeben, durch den ich auch dich ins Unglück gestürzt habe. Vor dem barbarischen Hintergrund dessen, was Hitler und seine Helfer in Deutschland damals angerichtet haben, müssen wir aufs Höchste alarmiert sein, wenn heutzutage ungeborenes, altes und behindertes Leben abschätzig beurteilt wird, weil es vermeintlichen Normen eines gesunden und wertvollen Menschenlebens nicht entspricht. Aber kein Mensch muss irgendwelchen solchen Ansprüchen genügen, um des Lebens wert und würdig zu sein. Unsere Würde kommt uns zu. Sie kann uns weder zu noch abgesprochen werden. Das ist in die Erklärung der Menschenrechte eingegangen. Das ist Bestandteil unserer freiheitlich-demokratischen Verfassung. Wenn heute immer wieder mal von einem abgestuften Würdeschutz erschreckend positiv gesprochen wird, dann bedeutet das, dass Menschen schon vor ihrer Geburt bis hin zu ihrem Alter gefährdet sind. Dann, wenn es vermeintliche Vorrangigkeiten anderer Interessenslagen gibt, bis hin zur Folter. Es ist Zeit, das Wissen um die Anliegen der Weißen Rose wirklich wachzuhalten. Wir haben die Aufgabe, andere zu respektieren. Die Vertreter der sogenannten Herrenrasse haben die Akzeptanz von Menschen von an Dummheit und Gemeinheit nicht mehr zu überbietenden Maßstäben abhängig gemacht. Leipels Freundin Marie-Louise Schulze-Jahn schrieb: Wir gingen denn nachher nichts ahnend oder nichts Böses ahnend untergeärmelt ins Labor, durch den Laborsaal, und das hatte man nicht gern. Wie kann man nur? Ich wurde auch zum Studentenführer gerufen. Wie hieß der denn? Beck oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr. Wie ich es unternehmen könnte und ob ich mich nicht schämte, mit einem Halbjuden so öffentlich mich zu zeigen. Was damals geschah, ist Mahnung für Gegenwart und Zukunft. Es gehört zur aufrichtigen Auseinandersetzung mit der Geschichte, dass es viele Frauen waren, die Hitler begeistert zugejubelt haben. Auch Sophie Scholl hatte sich ja ebenso wie ihr Bruder Hans anfangs trotz der Warnung ihres Vaters der Hitlerjugend angeschlossen. Sie trat auch in den BDM ein. Lange allerdings hat diese Begeisterung wahrlich nicht angehalten. Zu offensichtlich war für die, die hinschauen wollten, das alltägliche Grauen. Frauen waren es später dann auch, die ihre Männer, Väter, Brüder und Söhne im Krieg verloren haben. Frauen wie Sophie Scholl und andere gehörten zum Kreis der Widerstandsgruppe. Frauen waren es, die die Trümmer des zerbombten Deutschlands wieder aufklauben mussten. Aus der Geschichte können wir Frauen und Männer lernen, wohin es führt, wenn ein Volk im Gleichschritt marschiert und sich einem sogenannten Führer unterordnet. Wir haben gelernt, auch von den Mitgliedern der Weißen Rose, dass wir aufstehen müssen gegen alle Versuche, die Ehrfurcht vor jedem Leben irgendwelchen angeblich übergeordneten Zielen zu opfern. Wir haben auch aus gutem Grund gelernt, jedem Männlichkeitswahn zu misstrauen und für ein gleichberechtigtes, partnerschaftliches Miteinander von Frauen und Männern einzutreten. Das muss sein, wollen wir entschieden kämpfen für Menschenrechte, unzensiert, nicht abgestuft, sondern in voller Geltung. Nicht zufällig wollen Faschisten davon nichts wissen. Bei ihnen führen fast immer Männer das große Wort, auch wenn es leider zunehmend Frauen mehr werden, die sich dort engagieren. Wir müssen uns miteinander klar machen, dass menschlich nur sein kann, wer Gefühlsarmut, Wichtigtuerei und Sündenbockdenken nicht nötig hat, wer fähig ist zu echter Empfindsamkeit und differenziertem Denken, das sich, ich sage es nochmal, nicht gleichschalten lässt, und wer fähig ist, um mit Rosa Luxemburg zu sprechen, die Freiheit des Andersdenkenden auch zu verteidigen. Wir bekämpfen bitte jede Ideologie, die auf die Aushöhlung der Demokratie abzielt. Reicht das? Gedenken und klare Worte sagen? Mindestens ebenso wichtig ist es, dass wir alles tun, um Menschen aufzuklären. Wir müssen verstärkt über Gesinnung und Methoden unverbesserlicher Altnazis und Neonazis informieren, aufzeigen, wes Geistes Kind sie sind. Wir müssen uns auch unbedingt um die sozialen und die wirtschaftlichen Probleme kümmern, die von den Nazis, ich sagte es bereits, instrumentalisiert werden. Und zugleich, und das ist das schwierigste Kapitel, haben wir in ihnen die Menschen zu sehen, mit denen wir uns unerbittlich auseinandersetzen sollen, auf dass sie zur Vernunft kommen mögen. Und dazu gehört die Werte, denen sich die Mitglieder der Weißen Rose auf unterschiedliche Weise verpflichtet wussten, hochzuhalten, die Bereitschaft zum Widerspruch und gar der Einsatz des eigenen Lebens im Widerstand waren damals das Außergewöhnliche. Frau Schulze-Jahn berichtet, Nobelpreisträger Heinrich Wieland verstand es, für politisch missliebige Studenten, die sogenannten Halbjuden, die nur Naturwissenschaft studieren durften, keine Fächer, wo sie mit Menschen in Berührung kamen, mit sehr viel Zivilcourage in seinem Institut aufzunehmen. Und wir waren etwa im Institut 25% dieser Ausgesonderten. Das war schon eine ganze Menge. Ich erlaube mir, einen altertümlichen Begriff zu verwenden, den ich sehr schätze. Das gehört sich nicht, war ein Standardsatz meiner Mutter, häufig ergänzt und verstärkt durch den Hinweis, das tut man einfach nicht. Meiner Pubertät geschuldet fand ich das allerhöchst nervig und spießig und kommentierte ihre Äußerungen mit verdrehten Augen und demonstrativen Aufseufzen. Heute bin ich überzeugt, dass mehr Anstand schon im Allerkleinsten für ein wohltuendes Zusammenleben sorgt. Denn alle Kritik am falschen Verhalten hat als positive Folie das, was man tut und das, was sich dann gehört. Zum persönlichen Anstand, dem einem Eltern beibringen, gehört es etwa, Menschen zu respektieren, Menschen mit Behinderungen zu achten. Anstand ist die Außenseite einer inneren Haltung, einer Haltung wie die der Weißen Rose, die die Persönlichkeit anderer Menschen achtet und darauf schaut, dass sie nicht übersehen, beschämt, gedemütigt oder ungerecht behandelt werden. Anstand ist viel mehr als bloße Etikette. Ein anständiger Mensch, das ist kein spießiger Kleinbürger oder dümmlicher Mitläufer, sondern einer, der freiwillig und aus innerer Überzeugung sich dafür entscheidet, menschlich mit anderen umzugehen. Anstand, das ist auch kräftiger Widerstand. Es kostet etwas, anständig zu sein. Gelegentlich die Sympathie anderer, wenn man nicht bei ihren kleinen, feinen Spötteleien und Hetzereien gegenüber Dritten mitmacht. Manchmal auch nächtliche Ruhe oder die Gesundheit, wenn ich an die denke, die sich gegen die neuen Nazis engagieren und dafür von ihnen auch heute drangsaliert und verfolgt werden. Das Tun des Gerechten ist, wie Bonhoeffer sagt, unsere Aufgabe heute. Mit unserem Tun bekennen wir, wes Geistes Kind wir sind. Denn Flucht in die Unsichtbarkeit ist nach Bonhoeffer Verleugnung des Rufes. Und entsprechend ist das sich hinstellen und reden, das Erkennbarsein, eine wahre, konsequente, aufrechte Haltung. Es ist Nachfolge, Nachfolge, wie sie die Menschen der Weißen Rose praktiziert haben, ob sie nun mehr oder weniger gläubig waren. Sie sind für ihre Werte eingestanden. Es gibt Situationen, so Bonhoeffer, in denen man nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen, verpflichtet ist. Natürlich meinte er damit den nationalsozialistischen Wahnsinn, dem Millionen von Menschen zum Opfer fielen. In einer fulminanten Ansprache in New York sagte er bereits 1930, was auch immer kommen mag, 1930, lasst uns nie mehr vergessen, dass das Volk Gottes ein christliches Volk ist, das kein Nationalismus, kein Rassen- oder Klassenhass seine Anschläge ausführen kann, wenn wir eins sind. Und so einig sollten wir heute auch sein, ob wir christlich sind oder nicht. Dazu gehört, Kindern und jungen Menschen tragfähige Werte zu vermitteln. Mit Blick auf die Zukunft schrieb Bonhoeffer, Qualität ist der ärgste Feind jeder Vermassung. Das notwendige Qualitätserlebnis bedeutet für ihn die Freude am verborgenen Leben wie den Mut zum öffentlichen Leben und kulturell die Rückkehr von der Hass zur Muße und Stille, von der Zerstreuung zur Sammlung, von der Sensation zur Besinnung, vom virtuosen Ideal zur Kunst, vom Snobismus zur Bescheidenheit, von der Maßlosigkeit zum Maß. Er verwahrt sich gegen Resignation und Weltflucht. Wir müssen, wie die Mitglieder der Weißen Rose, darüber nachdenken, wann Veränderung, wann Widerstand angebracht ist. Kriterium dafür in unserem demokratischen Staatswesen ist die Frage, ob der Staat verfassungsgemäß und damit legitimiert handelt und wann vielleicht nicht. Wir können in unserem Land weithin beruhigt sein, aber wir dürfen nicht schlafen. Kriterium ist der Dienst an denen, die Opfer einer staatlichen Willkür irgendwo auf der Welt geworden sind. Und davon gibt es viel zu viele. Dann kann es eben notwendig werden, dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Die weiße Rose mahnt anhalten, sich nicht blenden zu lassen, sondern für Menschenrechte aktiv zu werden. Ja, wir leben in einem Rechtsstaat. Rechtsstaat und Gewaltenteilung bieten uns Schutz. Wir haben die Grundrechte und das Bundesverfassungsgericht als Instanz, die darüber wacht, dass in unserer Gesellschaft die Grundrechte gewahrt werden. Aber es gilt auch, prüfet alles und das Gute behaltet. Wir brauchen innere Freiheit und Stärke, um äußere Entwicklungen kritisch zu beurteilen. An uns ist es, Entwicklungen wahrzunehmen, zu beschreiben und die aufzuhalten, die dem Menschen nicht gut tun. Das zeigt auch die Diskussion um das Fallbeil, mit dem die Mitglieder der Weißen Rose ermordet wurden. Herzeigen oder im Fundus lassen, unabhängig davon, dass laut Bayerischem Nationalmuseum noch nicht zweifelsfrei die Herkunft der Hinrichtungsmaschine geklärt sein soll. Man muss sich in der Diskussion, die ja ansteht, die ja schon längst läuft, fragen, wem dient eine solche öffentliche Präsentation? Natürlich kann sie nicht einfach ausgestellt werden, zum Beispiel im Regensburger Museum für Bayerische Geschichte, neben königlichen Insignien, bäuerlichen Sanitäreinrichtungen und Kultserien des bayerischen Fernsehens. Gewiss muss und wird auch ein solches eher volkskundliches Museum sich mit der braunen Barbarei und dem mutigen Widerstand der Weißen Rose befassen. Trotzdem dort das Terrorinstrument zeigen, wo auch immer. In der JVA Stadelheim, im Stadtmuseum, im NS-Dokumentationszentrum, wenn man das Instrument ausstellt, mit dem Nazischergen andere ermordet haben, muss man überlegen, ob und wie es der Aufklärung oder der Dokumentation dient. Mir geht es so, dass ich denke, schlimm genug, dass in einer Zeit, in der Kinder und Jugendliche nahezu ungehinderten Zugang, bildlichen Zugang zu allen Grausamkeiten dieser Erde haben, Hinrichtungsinstrumente aus vergangenen Instrumenten gelegentlich angenehmen Grusel hervorrufen. Auch dagegen braucht es übrigens Widerstand. Nur wer empathisch sein kann, ist in der Lage, sich für andere einzusetzen. Und mich beschäftigt horribile Diktu, es werde im Angesicht des gewaltsamen Todes der Weißen Rose gekichert oder lüstern geschaut. Aber der geplante runde Tisch wird gewiss Pietät walten lassen und respektvoll Sensibilität zeigen. Und kurz vor der Veranstaltung habe ich gehört, dass sich junge Leute aus Schulklassen wünschen, dass die Guillotine ausgestellt und kommentiert wird, sodass man wirklich den Schrecken sieht und begreift, was geschehen ist. Wer anständig ist, sehr geehrte Damen und Herren, kann nicht anders. Er oder sie zieht nicht zurück, sondern bleibt bei der eigenen Überzeugung. Übrigens schamlos sind bloß die Unanständigen. Wer Anstand hat, kann sich auch schämen, vor allem für sich selbst. Wer Anstand hat, braucht nicht in billiger Selbstgerechtigkeit auf andere zu zeigen, die damals wie heute alles erbärmlich falsch gemacht haben oder machen. Anständig ist es, Schuld und Verantwortung eines Volkes und Einzelner festzuhalten im Gedächtnis und daraus dann zu lernen. Anständig ist es, die zu ehren und zu achten, die als ganz junge Menschen sich vorbildlich verhalten und Zeugnis gegeben haben, wes Geistes Kinder sie sind. Und da muss man nicht rührselig werden, da sollte man den Verstand einschalten und das Herz sprechen lassen, damit man diesem Erbe gerecht wird. Dem Gedanken der Freiheit, Toleranz und Humanität trugen damals nur Einzelne, wie die Mitglieder der Weißen Rose, weiter. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern, lautet der letzte Vers aus dem Psalm, den Hans Scholl sich in seiner letzten Stunde vorlesen ließ. Und im anderen Text, den er noch einmal hörte, stand: Die Liebe hört niemals auf. Das möge auch gelten für unser Gedenken an die damals Hingerichteten. Das möge gelten für unser eigenes Denken, unser Handeln, für das Werk unserer eigenen Hände, die Liebe hört niemals auf. Deshalb und weil wir die Wahrhaftigkeit ihrer Taten in unserer eigenen Wort und Tat bestätigen wollen, werden wir die weiße Rose in unserem Gedächtnis und im Herzen behalten. Ich danke Ihnen.